Oliver Sacks, der einarmige Pianist, über Musik und das Gehirn. Wer schon einmal ein Buch des Neurologen Oliver Sacks gelesen hat, weiß, dass er nicht nur ein anerkannter Experte auf seinem Gebiet ist, sondern zudem eine Unmenge an spannenden Fallgeschichten aus seiner medizinischen Praxis berichten kann. In seinen Werken informiert Sacks den Leser unterhaltsam, aber nie trivialisierend über neurologische Krankheiten und Verletzungen und erklärt alles so, dass selbst Laien es verstehen. Und im Laufe seiner Karriere liefen ihm wirklich außergewöhnliche Menschen über den Weg. So auch der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte und als Namensgeber für eines seiner Bücher diente. In seinem 2009 erschienenen Werk »Der einarmige Pianist« konzentriert Oliver Sacks sich auf die Zusammenhänge von Musik und dem menschlichen Gehirn. Dass Menschen mit nur einem Arm hervorragend Klavier spielen können, zeigt die Geschichte von Leon Fleischer, dessen rechte Hand er infolge einer Krankheit für lange Zeit nicht benutzen konnte. Seine Liebe zur Musik ließ ihn aber hartnäckig bleiben, weiter an sich arbeiten und schließlich zu einem Virtuosen werden. Fleischers Geschichte reiht sich ein in eine Bandbreite an ungewöhnlichen Phänomenen aus dem Bereich der Musik. Von dort gibt es eine Menge zu berichten. Natürlich entsteht Musik im Gehirn, aber wo genau und warum passiert das bei manchen Menschen mehr und bei anderen weniger? Und wenn jemand Musik macht, verändert das sein Gehirn? Was passiert mit unserer Psyche, wenn wir Musik hören? Wie kann Musik in der Therapie neurologischer und psychischer Erkrankungen eingesetzt werden? Und wie kann es sein, dass manche Menschen Töne sehen? All das und noch einiges mehr wirst du in den folgenden Blinks erfahren. Blink Nummer 1. Nicht jeder kann Musik genießen. Wenn wir uns überlegen, wann wir das letzte Mal Musik gehört haben, müssen wir in der Regel nicht allzu lange zurückdenken. Ob im Radio, im Café, Hintergrundmusik im Fernsehen oder sogar der Klingelton unseres Telefons. Musik ist einfach überall. Jede Kultur dieser Welt hat ihre eigene Musik und überall hören Menschen gerne Musik, spielen ein Instrument oder singen und tanzen. Aber es gibt auch diejenigen, die die Schönheit der Musik schlichtweg nicht wahrnehmen können. Die verschiedenen Formen dieser Unfähigkeit, Musik zu genießen, bezeichnen wir als Amusie. Beispielsweise leiden ca. 5% aller Menschen an sogenannter Tontaubheit. Das heißt, sie können nicht erkennen, wann jemand falsche Töne in einem Lied singt oder spielt. Das gleiche Phänomen gibt es auch für Rhythmen. Manche Leute können einfach keinen Rhythmus erkennen oder gar halten. Das berühmteste Beispiel dafür ist Che Guevara, der gerne mal einen Mambo tanzte, wenn das Orchester einen Tango spielte. Auch wenn sie vermutlich selbst nicht gut musizieren würden, können Personen mit Ton- oder Rhythmustaubheit Musik und Tanz durchaus noch genießen. Anders ist es bei der schwersten Form der Amusie. In diesem Fall nehmen die Patienten Musik nicht mehr als schön, sondern als bedeutungslos und im schlimmsten Fall sogar als entsetzlichen Krach wahr. Manche Patienten verglichen den Klang von Musik sogar mit dem eines Autounfalls. Abgesehen von diesen neurologischen Anormalitäten gibt es auch noch Menschen, die der Musik einfach vollkommen gleichgültig gegenüberstehen. Musik bedeutet ihnen nichts und ruft nichts in ihnen hervor. Charles Darwin und Sigmund Freud zählten zu ihnen. Nicht jedes Gehirn ist also in der Lage, Musik so wahrzunehmen oder zu verarbeiten, wie es die Gehirne der meisten Menschen tun. Doch wie ist es andersherum? Verändert sich unser Gehirn, wenn wir selbst musizieren? Blink Nummer 2. Musizieren verändert unser Gehirn. Wenn wir ein Instrument spielen, wird unser Gehirn auf eine ganz besondere Weise stimuliert und gefordert. Und das hinterlässt tatsächlich Spuren. Ärzte können anhand von Gehirnaufnahmen sofort erkennen, ob jemand zu den Musikern gehört, denn sie zeigen als einzige Berufsgruppe eine eindeutige, einzigartige Gehirnstruktur. Bei Malern, Schriftstellern oder Mathematikern etwa ist das dagegen nicht der Fall. Die Forschung hat mittlerweile herausgefunden, dass diese besonderen Strukturen nicht angeboren sind, sondern sich durch das Musizieren selbst nach und nach herausbilden. Je früher ein Mensch anfängt, ein Instrument zu erlernen, desto stärker verändert sich sein Gehirn. Aber auch wenn wir älter werden, beeinflusst Musizieren unser Gehirn erstaunlich schnell. Eine Studie zeigte, dass das Nachspielen einfacher Fingerübungen am Klavier bei den Testpersonen innerhalb weniger Minuten zu Aktivierungsveränderungen im motorischen Kortex, also dem Bewegungszentrum im Gehirn, führte. Dabei tragen wir alle die Veranlagung für Musikalität von Geburt an in uns. Das Talent mag unterschiedlich verteilt sein, aber jeder Mensch ist in der Lage, ein Musikinstrument zu erlernen und die motorischen Abläufe entsprechend zu trainieren. Dazu ist es nicht einmal nötig, Noten lesen zu können oder eine gemeinsame Sprache mit seinem Lehrer zu sprechen. Mit der Suzuki-Methode können zum Beispiel schon Kinder ab 3 Jahren lernen, Geige zu spielen, nur durch Hören und Nachspielen. Diese Methode funktioniert bei allen Kindern und ist unabhängig davon, ob sie als talentiert gelten oder nicht. Musikalische Wunderkinder werden also nicht mit einem musikalischen Gehirn geboren, sondern fangen nur sehr früh an, selbst zu musizieren und können ihre Leistung durch Talent schneller als andere auf meisterliches Niveau bringen. Blink Nummer 3. Das absolute Gehör kann auch stören. In welcher Tonart putzt du dir eigentlich die Nase? Für viele klingt diese Frage komplett absurd, aber Menschen mit dem absoluten Gehör können sie sofort beantworten. Dazu müssen sie nicht einmal nachdenken oder einen anderen Ton als Vergleich haben. Sie hören, wie sich jemand die Nase putzt und erkennen sofort ein C oder ein A. Und so geht es diesen Menschen mit allen Tönen. Sir Frederick Ouseley zum Beispiel, ein früherer Musikprofessor in Oxford, erklärte regelmäßig, dass der Wind draußen in D bläst, der nahende Donner in G grollt und die Uhr in B-Moll tickt. Immer wenn jemand dazu kam, seine Behauptungen zu überprüfen, waren sie korrekt. Für Menschen mit dem absoluten Gehör hat jeder Ton seinen ganz eigenen Charakter und eine besondere Qualität. Normale Menschen erkennen Töne oft daran, dass sie in Bezug zu anderen Tönen klingen, aber jemand mit dem absoluten Gehör erkennt den Klang eines Tones an sich, auch ohne Kontext. Von 10.000 Personen hat nur eine das absolute Gehör. Und davon werden offensichtlich viele Musiker, denn Schätzungen zufolge verfügt einer von 10 Berufsmusikern über diese Fähigkeit. Dabei ist diese besondere Begabung nicht immer angeboren, sondern kann durchaus auch erlernt werden, meist eben durch den Beginn einer musikalischen Ausbildung bereits im frühen Kindesalter. Es mag zwar so scheinen, dass das absolute Gehör ein toller Extrasinn ist, der nur Vorteile hat, aber leider kann es auch ziemlich verstörend sein. So müssen etwa Musiker mit dem absoluten Gehör ihre Instrumente extrem oft stimmen, selbst wenn sie nur für sich selbst üben. Wenn sie hingegen gezwungen sind, auf verstimmten Instrumenten zu spielen, wie zum Beispiel auf einem Klavier, das nicht eben mal nachzustimmen ist, zieht das für sie Verwirrung und Anstrengung nach sich. Blink Nummer 4. Blindheit und Synästhesie können musikalische Fähigkeiten verbessern. Eine weitere in Bezug auf die Musik interessante Eigenschaft ist die Synästhesie. Menschen mit dieser Fähigkeit nehmen Eindrücke eines einzelnen Sinnes auch zusammen mit einem oder mehreren anderen Sinnen wahr. Sie können zum Beispiel Gerüche sehen oder Farben fühlen. Diese Wahrnehmung ist bei jedem Menschen mit Synästhesie unterschiedlich ausgeprägt. In den meisten Fällen von musikalischer Synästhesie ist es so, dass die Betroffenen Töne auch als Farben oder Muster sehen. Das passiert ganz automatisch. Sie hören etwa ein G und sehen hellblau. Einige synästhetische Musiker ziehen große Vorteile aus ihrem Können. Der Komponist David Caldwell zum Beispiel achtet bei seiner Arbeit nicht nur darauf, dass die Töne, Rhythmen und Melodien harmonisch klingen, sondern auch, dass sie farblich gut zusammenpassen. Erst dann ist ein Musikstück für ihn perfekt. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eine Sinneswahrnehmung weniger haben und diesen Verlust über das Hören kompensieren. Blinde Menschen haben oftmals erstaunliche musikalische Fähigkeiten. Da sie nicht von visuellen Reizen abgelenkt werden, können sie sich viel besser auf Töne und Melodien konzentrieren als andere Menschen. Auch dazu gibt es spannende Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Wenn jemand im Laufe seines Lebens erblindet, dann werden die Areale im Gehirn, die vorher für die Verarbeitung der visuellen Eindrücke zuständig waren, einfach auf andere Sinne umgepolt. Es werden also mehr Kapazitäten fürs Hören, Riechen und Fühlen frei und entsprechend können diese Eindrücke dann auch besser wahrgenommen und verarbeitet werden. So haben beispielsweise ungefähr 60% der blinden Berufsmusiker das absolute Gehör. Und auch blinde Kinder können sich musikalisch viel besser ausdrücken als ihre sehenden Altersgenossen. Und das bereits ganz ohne Musikunterricht. Blink Nummer 5. Menschen mit einem niedrigen Intelligenzquotienten können sehr musikalisch sein. Es ist ein verbreitetes Klischee. Der geniale Musiker und Komponist ist vielleicht ein bisschen schrullig, aber auf jeden Fall extrem intelligent. Sicher gibt es solche Musiker, aber auch gerade unter Menschen, die in einem IQ-Test nur im unteren Bereich abschneiden würden, ist oftmals erstaunliches musikalisches Talent zu finden. So ist etwa bei Menschen mit einer sogenannten Inselbegabung, also denjenigen, die in einem speziellen Bereich eine außergewöhnliche kognitive Leistung aufweisen, Musik das am meisten verbreitete Talent. Martin, einer der Patienten des Autors, würde beispielsweise laut einem IQ-Test als schwachsinnig eingestuft werden. Dabei konzentriert sich seine Intelligenz eben ganz auf die auditive Wahrnehmung. Er ist unglaublich musikalisch und hat ein phonografisches Gedächtnis. Das bedeutet, dass er sich an jede Einzelheit in jedem Musikstück erinnern kann, das er je gehört hat. Er kann über 2000 Opern aus dem Gedächtnis singen oder auf dem Klavier nachspielen, und auch ein Stück, das er zum ersten Mal hört, kann er sofort danach ohne Fehler wiedergeben. Auch Menschen mit dem genetisch bedingten Williams-Syndrom weisen ein außergewöhnlich großes musikalisches Talent auf. Der Intelligenzquotient liegt bei Betroffenen meist nur um die 60, und auch andere kognitive Fähigkeiten sind bei dieser seltenen Erkrankung häufig stark eingeschränkt. Gleichzeitig sind die Patienten für ihre äußerst positive und soziale Natur bekannt und lieben es, über gemeinsames Musizieren, Singen und Tanzen mit ihren Mitmenschen zu interagieren. Grund für ihre musikalische Begabung und ihr Faible fürs Musizieren ist die starke Ausprägung der linken Hörrinde im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen. Gloria Lenhoff zum Beispiel hat das Williams-Syndrom. Sie kann Opernarien in über 30 Sprachen singen, ist aber nicht in der Lage, 5 und 3 zusammenzurechnen. Diese Menschen sind also keinesfalls dümmer als andere Personen. Ihre kognitiven Leistungen konzentrieren sich nur stark auf besondere Bereiche. Blink Nummer 6. Musik kann helfen, Krankheiten zu heilen. Wenn im Fitnessstudio der richtige Song läuft, treibt er uns auch nach der größten Anstrengung noch dazu an, die letzten Minuten volle Power zu geben. Ebenso beim Tanzen, bei dem man gerne mal ins Schwitzen gerät und die Zeit um sich herum vergisst. Musik hat einfach einen mitreißenden und mobilisierenden Effekt. In der Musiktherapie wird genau dieser Effekt zur Behandlung verschiedener Krankheiten genutzt. So verhält es sich etwa bei Patienten, die durch einen Unfall oder eine Krankheit gelähmt sind. Einerseits motiviert Musik diese Menschen dazu, sich beim Training ordentlich anzustrengen. Andererseits kann es bei Lähmungen aber auch passieren, dass jemand einfach vergisst, wie man ein Bein oder einen Arm bewegt. Musik fungiert dann als Kickstarter. Sie aktiviert unbewusst die entsprechenden Muskeln. Der Körper erinnert sich an die Bewegungsmuster und der Patient kann beginnen, seine Muskeln wieder zu trainieren. Aber auch bei anderen Krankheiten kann Musik helfen. Parkinson zum Beispiel ist eine Nervenkrankheit, die oft mit Zittern, ungenauen Bewegungen und starren Muskeln einhergeht. Der Autor berichtet in seinem Buch von der Patientin Frances D., die seit Jahren an Parkinson litt und große Probleme mit Bewegungen hatte. Lief jedoch die richtige Musik, konnte sie sich erstaunlicherweise wie ein gesunder Mensch bewegen. Ein leichtes Musikstück mit einem gleichmäßigen Rhythmus kann dem Körper helfen, Bewegungen zu kontrollieren. Auch vielen Tourette-Patienten hilft Musik dabei, ihren Alltag zu bewältigen. Das Tourette-Syndrom ist eine Krankheit, bei der die Patienten unter extremen und unkontrollierbar auftretenden Tics leiden. Sie müssen plötzlich zucken, Grimassen schneiden oder schreien. Musik, bei der sie improvisieren können, hilft solchen Patienten, ihre Energie anders zu kanalisieren. David Aldrich ist zum Beispiel ein hervorragender Jazzdrummer mit Tourette-Syndrom. Wann immer er sonst schreien oder zucken würde, spielt er auf der Bühne einfach ein besonders ausgefallenes Drum-Solo. Blink Nummer 7. Musiktherapie hilft bei Sprachproblemen und Demenz. Manchmal stehen wir mit dem falschen Fuß auf, verschütten den Kaffee und bleiben auf dem Weg zur Arbeit auch noch im Stau stecken. Der perfekte Start in einen schrecklichen Tag. Doch dann kommt plötzlich unser Lieblingssong im Radio. Wir drehen auf volle Lautstärke und der ganze Ärger ist vergessen. Dieser positive Effekt von Musik kann auch therapeutisch genutzt werden. Musik als Anwendungsbereich in der Therapie etablierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, als Ärzte herausfanden, dass die seelischen und körperlichen Verletzungen von Soldaten, die aus dem Krieg heimgekehrt waren, mit Musik oft besser ertragen und geheilt werden konnten. Musik kann aber nicht nur motivieren und die Stimmung bessern, sondern auch Menschen dabei helfen, sich auszudrücken und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Samuel S. ist zum Beispiel ein Patient, der nach einem Schlaganfall an einer Aphasie, also einer neurologisch bedingten Sprachstörung, litt. Er brachte trotz 2 Jahren intensiver Sprachtherapie kein einziges Wort heraus. Doch als er eine Musiktherapie begann und mit seinem Therapeuten leichte Balladen übte, konnte er bereits nach 2 Monaten wieder kurze Antworten auf Fragen geben. Der Grund dafür ist der, dass bei seinem Schlaganfall das Sprachareal in seinem Gehirn größtenteils zerstört wurde, die Strukturen jedoch, die musikalischen Ausdruck verarbeiten, unbeschädigt blieben. In der Musiktherapie lernte er nun, auch sprachliche Informationen durch den entsprechenden Rhythmus und die richtige Prosodie, wie musikalische Eindrücke, zu behandeln und konnte dadurch wieder einfache sprachliche Äußerungen formulieren. Auch für Menschen mit Demenz oder Alzheimer ist Musik ein wahrer Segen. Denn auch hier entsteht am frühesten Schaden in den Bereichen des Gehirns, die für Erinnerung und Sprache zuständig sind. Das musikalische Areal bleibt aber meistens viel länger intakt, sodass diese Patienten sich durch Musik ausdrücken und kommunizieren können. Woody war beispielsweise ein Patient, der sich an so gut wie nichts mehr erinnern konnte, aber jeden einzelnen Song, den er jemals gesungen hatte, noch auswendig kannte. Blink Nummer 8. Musik kann epileptische Anfälle auslösen. Geschmäcker sind verschieden und so kennt jeder von uns Musik, die er nicht ausstehen kann. Wenn wir einen bestimmten Song nicht mögen, dann schalten wir ihn vermutlich einfach aus oder verlassen den Ort, an dem er gespielt wird. Das ist normalerweise einfach Geschmackssache. Aber es gibt auch Menschen, für die bestimmte Musik richtig gefährlich ist. Sie bekommen von speziellen Musikstücken oder Musikrichtungen einen epileptischen Anfall. Epilepsie ist eine Krankheit, bei der durch einen plötzlich auftretenden Reiz wie blinkende Lichter ein Anfall ausgelöst wird, der oft mit Muskelkrämpfen und anschließender Ohnmacht einhergeht. Bei manchen Epileptikern ist der auslösende Reiz ein Musikstück, eine bestimmte Tonfolge oder der Klang eines Instruments. In diesen Fällen spricht man von musikogener Epilepsie. Die Krankheit existiert in verschiedenen Ausprägungen. Um einen leichten Fall handelt es sich zum Beispiel, wenn es nur zu schwächeren Anfällen kommt und das auslösende Musikstück bekannt ist. Meistens können die Betroffenen es dann einfach vermeiden, dieses Stück zu hören. Ein besonders schwerer Fall jedoch war Nikonow, ein bekannter Musikkritiker aus dem 19. Jahrhundert. Nachdem er eines Tages einen Anfall in der Oper hatte, entwickelte er eine immer stärkere Angst vor Musik, bis er schließlich von jeder Art Musik starke Anfälle bekam. Natürlich konnte er so seinen Job nicht mehr ausführen und die Angst vor der Musik bestimmte irgendwann sein ganzes Leben. Jetzt wird es wirklich gruselig. In seltenen Fällen muss ein Patient nicht einmal Musik hören, um einen Anfall mit anschließender Ohnmacht auszulösen. Es reicht, wenn er sich sie nur vorstellt. Dabei sind die Patienten im Nachhinein oft nicht in der Lage, das auslösende Musikstück zu beschreiben oder nachzusingen. Aber die meisten sagen, dass ihnen das Stück auf eine seltsame Weise bekannt vorkam. Blink Nummer 9. Insbesondere Gehörlose leiden an störenden musikalischen Halluzinationen. Jeder von uns kennt Ohrwürmer und weiß, wie nervig sie sein können. Meistens ist es ein Song, den wir sowieso nicht mögen und den wir vermutlich schon ewig nicht mehr gehört haben. Und dann bekommen wir ihn einfach nicht mehr los. Unser Gehirn spielt ihn für uns rauf und runter. Musikalische Halluzinationen sind ähnlich wie ein Ohrwurm, nur dass sie so real scheinen, dass die meisten Personen, die zum ersten Mal eine solche Halluzination haben, versuchen, die Lautsprecher zu finden, aus denen die Musik kommt. Erst wenn sie merken, dass es keine gibt, wird ihnen langsam klar, dass die Musik tatsächlich in ihrem Kopf spielt. Es scheint so, als ob Hörschäden das Risiko für musikalische Halluzinationen erhöhen und vor allem bei älteren Menschen auftreten. Frau C. war zum Beispiel eine Patientin, die nach zunehmenden Hörschäden immer stärkere musikalische Halluzinationen hatte. Die Musik in ihrem Kopf war laut und aufdringlich und klang nach kaputten alten Schallplatten, die quer durcheinander gewürfelt aufgelegt wurden. Weihnachtslieder, Heimatlieder und Songs aus Musicals verfolgten sie den ganzen Tag. Sie konnte diese Musik nur abstellen, wenn sie sich intellektuell anstrengte, bei einer Konversation oder beim Bridge-Spiel etwa. Bei einer MRT-Untersuchung fanden die behandelnden Ärzte heraus, dass die Halluzinationen daher kamen, dass ihr Gehirn versuchte, trotz der fortschreitenden Gehörlosigkeit aktiv zu bleiben. Dem Bereich für die akustische Wahrnehmung fehlte der Input, und so erfand er seine eigene Beschäftigung. Frau C. konnte schließlich von ihren Hörschäden geheilt werden, aber die Halluzinationen blieben. Es gibt bis heute keine funktionierende Behandlung für dieses Phänomen. Frau C. lernte nach und nach damit zu leben.
Blink Nummer 10. Manche Menschen entwickeln plötzlich musikalische Superkräfte.
Es wäre doch toll, wenn wir eines Morgens aufwachen würden und plötzlich musikalische Superkräfte hätten. Wir könnten wunderschöne Balladen schreiben, alle Menschen zum Tanzen bringen und endlich in Musik ausdrücken, was uns innerlich bewegt. Einigen Menschen ist genau das passiert und manchen hat es gar nicht gut getan. Tony Cicoria zum Beispiel, ein italienischer Familienvater von 42 Jahren, wurde von einem Blitz ins Gesicht getroffen. Er überlebte den Unfall, doch von dem Tag an war er so sehr von Musik besessen, dass er kaum mehr Zeit für etwas anderes hatte. Er hatte ein unstillbares Bedürfnis danach, Klaviermusik zu hören und selbst spielen zu lernen. Er war so besessen davon, dass sich seine Frau von ihm trennte. Mittlerweile ist er ein brillanter Pianist, obwohl er vor dem Blitzschlag kein besonderes Interesse an Musik hatte. Merkwürdigerweise zeigten neurologische Untersuchungen seines Gehirns keinerlei Verletzungen. Die physische Ursache für diese Musikophilie ist also ungeklärt. Manchmal bedarf es für eine solch merkwürdige Veränderung auch nicht einmal eines äußeren Anlasses. Die Patientin Grace M. war 55 Jahre alt und völlig unmusikalisch, als sie plötzlich begann, Fragmente von Musikstücken in ihrem Kopf zu hören. Sie nahm sie auf Band auf, weil sie keine Noten lesen und schreiben konnte. Nach 10 Jahren hatte sie über 3000 Fragmente aufgenommen und machte daraus ihre eigenen Songs. Sie bekam hervorragende Kritiken von anderen Musikern für diese Arbeit. Doch auch bei ihr konnten keinerlei physische oder psychische Umstände festgestellt werden, die dieses Phänomen erklären könnten. Danke, dass du die Blinks zu Oliver Sacks Buch »Der einarmige Pianist« angehört hast. Die Kernaussage des Buches ist, dass die musikalischen Fähigkeiten der Menschen sehr stark variieren. Manche haben das absolute Gehör, während andere überhaupt kein musikalisches Gespür oder Empfinden haben. Es gibt Krankheiten, die musikalische Fähigkeiten begünstigen, und solche, die Musik zu einer schrecklichen Erfahrung machen. Der Bereich der Musiktherapie ist ein vielversprechender Ansatz zur Behandlung neurologisch bedingter Erkrankungen und Verletzungen. Wir freuen uns immer über Feedback. Wenn dir etwas zu unseren Blinks einfällt, schreib eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Der einarmige Pianist«.